Durch den Tunnel in die Freiheit. Vor August 1961 hatte laut Aussage des Generalsekretärs des Zentralkomitees, also der Führung der SED, niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Am 13. desselben Monats überraschten einige Bauarbeiter aber doch die Menschen in Berlin, die seitdem in Ost und West unterteilt wurden. Tunnel der Mutigen beschreibt eine wohlorganisierte Flucht. Über den Roman spreche ich nun mit dem Autor. Hallo Christian Hardinghaus. 28 Jahre lang gab es ja nahezu eine unüberwindliche Barriere zwischen Ost- und Westdeutschland. Wer sie überwinden wollte, spielte auch immer irgendwie mit seinem Leben. Du hast eine Figur kreiert, die heißt Lotte Frei und die spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Wie bist du überhaupt auf diese Figur gekommen?
Das sind immer schöne Fragen an einen Autor. Wie kommt man an seine Figuren? Also ich schreibe ja in einer historischen Reihe im Piper Verlag, die besondere Momente der deutschen Geschichte darstellt. Und die spielen eben zu bestimmten Events, wie in meinem Fall eben der Mauerbau und ein Stück weit auch der Mauerfall. Also man kann sagen die Mauer. Und man kreiert dann eben eine Geschichte drumherum, hat seine Figuren, die man natürlich an viele Dinge anlehnt. Also meine Geschichte behandelt ja speziell jetzt eine Tunnelflucht, das heißt, beleuchtet so die Fluchthelfer-Szene und die westdeutschen Studenten, die Mauern gebaut haben in den Osten, jetzt vor allen Dingen in Berlin, um dort DDR-Bürger rauszuholen. Und dann brauche ich natürlich Charaktere und ich gucke, was habe ich alles schon für Menschen interviewt. Ich bin ja Historiker und habe mit vielen Menschen gesprochen, guck mir die Geschichten nochmal an, guck, was die Menschen erlebt haben, habe natürlich auch selber dann in Vorbereitung über die Zeit gelesen oder auch Filme geguckt, es gibt ja einen berühmten Film auch und so entwickelt sich dann irgendwann ein Hauptcharakter, der irgendwo hin muss oder irgendwo hin will oder sich wie im Fall von Lotte Frei auch rächen möchte, denn es ist ja ein Krimi auch, den ich da schreibe. Und so entsteht dann irgendwann die Lotte, zum Großteil dann natürlich in meiner Fantasie, als meine Figur, die lebt und durch den Tunnel will. Und so war es auch in diesem Fall, dass die Lotte entstanden ist aus vielen verschiedenen Charakteren, die tatsächlich existiert haben oder existieren, also lebendigen Personen, Personen, von denen ich gehört habe, die ich selbst kennengelernt habe und natürlich dann die Fantasie dazu. Das ist Lotte.
Genau, und diese Lotte, die hat ja eine total aufwühlende Vita gehabt. Also ich war total fasziniert. Sie kommt aus dem Osten halt, also selber ist sie geflohen, kommt zum Haus ihrer Tante, waren dann dort die letzten Kriegstage in Berlin. Dann pflegt sie auch noch so einen Kindersoldaten, trifft auf so einen sowjetischen Major, der ihr dann halt so einen Zettel gibt, halt wo sie wirklich viele Vorteile draus hat. Und ja, nur um dann irgendwie hinterher mit dem Mauerbau dann so eine Probleme zu haben. In Starken, war das dann tatsächlich so? Also wie ist das in deiner Recherche dann mit eingeflossen?
Also so eine Geschichte, wie Lotte sie erlebt hat, natürlich ist in einem Krimi, ist das etwas dramatisiert, dass man hat natürlich eine Figur, die viel erlebt hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass gerade diese Generation, zu der Lotte gehört, eigentlich so viel Drama erlebt hat in ihrer Zeit, dass man es eigentlich kaum fiktiv toppen kann. Also das ist also erstmal gar nicht ungewöhnlich, dass jemand wie Lotte eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, dann im zerstörten Berlin landet und dann den Mauerbau miterlebt und auch noch die zweite Diktatur. Ja, also Lotte gehört zu einer Generation von, ja, sind ja insgesamt 14 Millionen Deutsche, die nach dem Krieg flüchten mussten. Das waren größtenteils Frauen und Kinder. Die sind vertrieben worden aus den Ostgebieten, sind hin und her gelaufen. Es gab viele Tote. 2,5 Millionen sind dabei umgekommen auf dieser Flucht. 2,1 Millionen Frauen sind vergewaltigt worden von größtenteils Sowjetsoldaten während der Flucht. Und das sind Dinge, die Lotte in ihrer Vorgeschichte erlebt hat, die sie eben nach Berlin bringen, denn sie flüchtet aus Breslau und wie viele andere, das ist auch nichts Ungewöhnliches, hat sie einen Fixpunkt, den sie mit anderen Familienangehörigen während des Krieges oder vorher vielleicht schon ausgemacht hat, dass wenn man sich verliert, man sich hier und da bei Verwandten wieder treffen kann. Und da gibt es dann eben diese Tante in Berlin-Starken in Westdeutschland, wo sie es hinschafft. Und da wartet sie eben oder möchte auf ihre Mutter warten, die sie verloren hat auf der Flucht, in der Hoffnung, dass sie da auch kommt. Sie findet dann auch ihre Tante nicht mehr vor, der das Haus gehört, weil die ist inzwischen auch geflüchtet, denn die Russen marschieren schon auf Berlin auch zu, sodass sie am Anfang der Geschichte alleine in diesem Haus verbringt. Da passiert dann sehr, sehr viel. Ja, und dann gibt es auch diese Kontakte zu dem Sowjetsoldaten, der sie auch schützt durch ein Dokument. Auch das sind Geschichten, die ich gehört habe von anderen, dass so etwas passiert ist. Also auch wieder angelehnt. Ja, und sie ist dann nun in diesem Haus und bleibt da. Und irgendwann kommt auch ihre Tante und ihre Cousin und Cousine zurück und erlebt dann dort eine Zeit nach dem Krieg in Starken, die auch sehr, sehr kurios wird.
Genau, und ich fand halt diese Beschreibungen dazu, also die waren ja echt wie so ein Drehbuch zu so einem Hollywood-Film, ne? Also ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie dann da plötzlich diese Idee reift, jetzt einen Tunnel zu bauen, nachdem der Grenzübergang dann eben so doll bewacht wurde und die Mauer gebaut wurde. Also hattest du sowas eigentlich im Sinn?
Ja, ich sollte ja schreiben, oder mein Auftrag war es ja, etwas zum Mauerbau zu schreiben, beziehungsweise irgendwas zwischendrin, also über die Mauer. Es ging ja schon, der erste Teil der Serie ging ja schon über die gespaltene Stadt. Und ich hatte dann einfach das Thema Tunnelfluchten, was vielleicht gar nicht so groß behandelt wird wie andere Geschichten, was aber natürlich ultra spannend ist. Und da ist dann vielleicht auch deine Assoziation zu Hollywood, denn allgemein Fluchten aus dem Gefängnis oder wie in diesem Fall durch Tunnel sind natürlich Stoff für Filme. Ja? Also ich glaube, Steven Spielberg spricht sogar etwas Deutsch. Wenn er deinen Podcast hört, dann bin ich gerne bereit, ihm den Stoff zu verkaufen. Natürlich nicht für einen Apfel und ein Ei, aber prädestiniert für einen Film ist natürlich so eine Geschichte sowieso. Und es gibt ja auch schon Der Tunnel als Film von 2001, den ich auch sehr gut finde für einen deutschen Film. Aber meine Geschichte gibt natürlich noch ein bisschen mehr her und ist noch dramatischer und spannender, sodass da vielleicht dann tatsächlich ja Hollywood anbeißt.
Bei Lotte und Peter hatte ich dann immer so gedacht, halt, es ist ja alles fiktiv, ne? Aber war es dann tatsächlich so, dass Leute halt im Westen gewohnt haben und ihren Betrieb im Osten hatten? Und gab es da tatsächlich Sondergenehmigungen, sodass man da täglich halt zu seiner Arbeit gehen konnte?
Als Historiker habe ich ja eins gelernt, egal in welcher Diktatur, unter den Nazis oder den Kommunisten oder den Sozialisten, es gab immer Sondergenehmigungen, wenn das irgendwie den Machthabern diente, dann gab es die. Es ist ja so, dass die DDR ja schon vor der Mauer existierte und da war es zumindest in Berlin, man spricht auch vom Berliner Phänomen, eben gang und gäbe, dass es diese sogenannten Grenzgänger gab, ja, dass man also von Ost nach West gehen konnte zum Arbeiten und wieder andersrum. Mit dem Bau der Mauer war das natürlich hinfällig. Meine Geschichte spielt halt in Starken, das ist ein Stadtteil von Berlin, der eine ganz, ganz kuriose Geschichte hat, denn dieser Stadtteil wurde geteilt. Also er hatte das, ist in diesem Stadtteil Starken passiert, 1951, was erst 10 Jahre später in Groß-Berlin passiert ist. Denn dieser Stadtteil ist schon 1951 geteilt worden durch eine Befestigung. Es fing an mit Stacheldraht und wurde dann immer weiter ausgebaut. Und da gibt es einen ganz kuriosen Hintergrund zu, dass die Besatzungsmächte, also die Briten im Westen und die Sowjets im Osten, jeweils keinen eigenen ganzen Flugplatz hatten, weil er teilweise auf dem Gebiet des anderen lag. Und so haben sie sich geeinigt, schon 1945, dass die Sowjets einen Teil von West-Berlin bekommen und die Briten von Ost-Berlin. Das jetzt geografisch gesehen. Ja? Also man muss das Ganze einmal umdrehen. West-Starken gehört zum Osten und Ost-Starken gehört zum Westen. Also es ist einmal umgedreht. Ja, das heißt, das war so eine Insel, die abgekapselt war. Und das ist ein Kuriosum an sich und das hat es so auch noch nicht gegeben. Und ich bin ja in Starken dann in diesen Ort kennenzulernen, viel unterwegs gewesen und habe mit alten Zeugen gesprochen, was das für eine kuriose Situation war, dass da der Ort in der Mitte geteilt wurde, das ist wirklich abgeschnitten, ja. Die Schule wurde geteilt, das Schulgelände, die Feuerwehr und plötzlich war man von seinen Familien getrennt und hatte eine Situation, die man sich im Großen noch gar nicht vorstellen konnte, was erst 10 Jahre später kam. Ja, und diese Grenzen wurden abgeriegelt und da gab es teilweise eben durch Sondergenehmigungen möglicherweise die Möglichkeit, auch im anderen Teil zu arbeiten. Und das ist bei dem Peter so in meiner Geschichte, dass der im Westen, ich spreche jetzt von, wenn ich Westen sage, meine ich immer den politischen Westen jetzt, dann kommen wir nicht durcheinander, dass er im Westen lebt und im Osten seine Spirituosenfabrik weiterführen kann. Denn er macht zufälligerweise dort so einen super Wodka, der bei den Russen einfach sehr gut ankommt, dass sie nicht auf seine Rezepte und seine Künste verzichten wollen, sodass sie ihm erlauben, dort weiterzuarbeiten. Und das kann er dann auch. Allerdings auch dann nur bis zu dem Zeitpunkt, wo die große Mauer auch gebaut wird. Danach ist ja quasi der erste Tag am 13. August 1961, wo er zur Arbeit gehen will und auch gleich erschossen wird an der Grenze. Was dann natürlich die ganze Tragödie in Gang setzt und Lottes Schicksal besiegelt, wo sie letztendlich die Idee bekommt, sich zu rächen und sich Tunnelbauern anzuschließen.
Genau, und diese Tunnel halt, also wer die Berliner Unterwelten kennt, der hat ja ungefähr eine Vorstellung halt so, was das für eine Tunnel waren. Aber die waren nie so richtig schön ausgebaut, die waren also unsicher, weil es konnte ja auch mal wieder irgendwas einstürzen. Und sie waren sehr eng, also mit Klaustrophobie kannst du da wirklich nicht durch. Und diese Menschen, die nun wirklich flüchten wollten, die haben also in wirklich akribisch halt da gebuddelt und haben sich dann dort durchgezwängt, damit sie eben in den Westen kamen und dann damit auch die Freiheit erlangten. Bei deiner Recherche, ne, durch wie viele Tunnel bist du gegangen?
Ich glaube durch keinen.
Durch keinen?
Also ich habe durchaus genug Fantasie, mir so einen Tunnel vorzustellen, ohne dass ich mir jetzt in meinem Garten einen buddeln würde. Es gibt da so Möglichkeiten natürlich, die man hat, sich Tunnel anzugucken. Also wir haben hier in Osnabrück natürlich unterirdische Systeme, die ich mir angucke. Es gibt zur Recherche war ich natürlich bei den Berliner Unterwelten. Das ist also ein Museum unter Tage, das ich jedem empfehlen kann, der in Berlin ist. Das sind für mich mit die spannendsten Touren. Die bieten verschiedene Touren an, zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg. Man geht in unterirdische Bunkeranlagen. Und dort kann man auch diese DDR-Fluchttouren machen. Da kommt man in Teile von Abwässerschächten oder stillgelegten U-Bahn-Schächten, die damals genutzt wurden, bevor Tunnels angelegt wurden, dass die Menschen geflüchtet sind von Ost nach West über die Kanalisation, bis man also sehr schnell alles versiebt hatte. Also die Stadtsicherheit hat da Fallen ausgelegt, von Sprengfallen über Gitterfallen bis Elektroschocks. Ja, also das war eine Katz-und-Maus-Jagd da. Und irgendwann hat man dann angefangen, Tunnel zu bauen. Das hat auch eine ganze Zeit lang ganz gut geklappt. Es wurden an der Stelle Bernauer Straße 70 Tunnel angefangen, ich glaube 20 fertiggestellt und insgesamt konnten da 300 Menschen rausgeholt worden. Und diese Tunnel sind natürlich zugeschüttet. Also es existiert heute noch ein einziger Bereich, der auch mehr oder weniger zufällig entdeckt wurde und gehalten wurde. Den kann man sich angucken, wenn man da reingeht. Also man bekommt dann so einen Eindruck, wie das aussieht oder wie eng das ist. Es gibt dort so einen Besuchertunnel, der angelegt wird. Durch diesen Besuchertunnel geht man dann durch die Erde zu diesem Originaltunnel und kann ihn sich angucken. Aber dieser Besuchertunnel ist natürlich luxuriös. Da wird man nicht dreckig. Da gibt's Licht. Ja, und man kann dann in diesen dunklen Schacht reingucken. Ich bin selbst mal in Vietnam durch die Tunnel von Ho Chi gekrochen, die also wirklich nur so eng sind, wie man selber breit ist. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr für Platz. Also kann ich mir das Klaustrophobische so ein bisschen vorstellen. Aber letztendlich waren natürlich die Geschichten, die ich mit den Tunnelgräbern, die damals wirklich diese Tunnel gebaut haben, die Gespräche, die ich mit ihnen hatte für das Buch, die waren auch so lebendig und eindrucksvoll. Ich meine, sie haben mir auch Fotos gezeigt, ja, und auch Filme, aber eben auch die Erzählung, also wie sie diese Tunnel gegraben haben, wie sie da gelebt haben. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass die irgendwie ein bisschen graben und dann nach Hause gehen, sondern das waren Top-Secret-Sachen. Das heißt, wenn die sich die Stelle ausgesucht hatten für den Tunnel, dann haben die sich dort, wie in meinem Buch, irgendwo verschanzt. Die sind auch nicht mehr rausgekommen, ja, und haben dann einfach in Schichten Tag und Nacht in 24 Stunden mit Taschenlampen auf dem Kopf, mit ganz einfachen Spaten diese Tunnel gestochen, durch die man nicht laufen konnte, auch nicht kriechen konnte, meistens sogar nur Robben. Ja, also gegraben wurde auch nicht, man konnte nicht dabei stehen, sondern die haben die Schaufeln zwischen die Füße genommen und da so reingestochen. Mit einer Spitzhacke und mit den Schaufeln. Dann hatte man eine Lore, wo man das, den ganzen Dreck, den man hatte, dann zurückgebracht hat. Manche hatten dann einen Presslufthammer, mit dem sie, wenn sie noch nicht so nah an der Grenze waren, durchstechen konnten. Aber jeder musste damit rechnen, da begraben zu werden. Und dann wäre man auch lebendig begraben worden. Und nicht nur, dass das einfach so in sich zusammenfallen kann, sondern später, bei den späteren Tunnelbauten, hat natürlich die Stasi das gemerkt, dass das da unter ihnen gegraben wurde und hat die Tunnel auch gesucht. Ja, also mit modernen Geräten abgehört den Boden und da, wo sich was bewegte, da hat man dann eben einfach ja mal was gesprengt oder mit Wasser volllaufen lassen. Ja, also die Studenten, das waren ja größtenteils Studenten aus dem Westen, das muss ich auch nochmal sagen. Also die Tunnelgräber, das waren ja tatsächlich Westdeutsche, die Tunnel gebaut haben. Von Osten wurden die nicht gebaut. Also die hatten natürlich Kontakt, die haben ja Leute eingeschleust in die DDR und haben also diese Fluchten organisiert und dann vom Westen aus die Tunnel gegraben. Aus dem Osten wäre das gar nicht möglich gewesen, das wäre ja aufgefallen. Und sind dann irgendwo eben in Ost-Berlin angekommen und dort mussten die Fluchtwilligen hinkommen, ja, und dann dort einsteigen in den Tunnel. Und ja, diese westdeutschen Studenten, die das gemacht haben, die haben das ja nicht für Geld gemacht, da gab es kein Geld für. Das war schon sehr idealistisch geprägt. Also man wusste, dass dort Menschen in einem Unrechtsstaat leben, ja. Viele, die sich beteiligt haben, hatten Verwandte, die sie rausholen wollten natürlich. Aber auch von diesem Idealismus, wir müssen irgendetwas tun. Ne? Wir hatten gerade ja auch eine Nazi-Diktatur und wollen nicht nochmal sowas haben. Und haben eben ihr Leben riskiert. Deswegen heißt mein Buch wahrscheinlich auch Tunnel der Mutigen, weil es sehr viel Mut brauchte, um das zu tun, diese Arbeit.
Genau, ich fand auch, der Titel ist total passend gewählt.
Ja.
Können wir nochmal auf den Soldaten von vorhin zurückkommen, deinen Karl? Es gab ja an der Mauer an sich, gab es wohl 140 Opfer und 260 weitere an der innerdeutschen Grenze. Wie bist du denn als Autor gefühlsmäßig daran gegangen, um so einen Karl zu beschreiben? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil der eben halt so speziell ist. Also
ja, aber das macht man, manche Autoren machen das vielleicht nicht so gerne, die vielleicht größtenteils Liebesromane schreiben oder so. Aber ich bin so, zwar in historischer Kulisse, bin ich schon so mehr so im Krimi- und Thriller-Bereich unterwegs und da hat man immer Bösewichte. Und dann ist man natürlich auch als Autor fasziniert in diese Charaktere, einzutauchen, vor allen Dingen, wenn sie einen historischen Hintergrund haben. Ja, ich habe auch zum Beispiel schon mal einen Thriller aus Serienmörder-Sicht geschrieben. Es ist natürlich, fragen sich dann die Menschen, wie geht das? Weil muss man da nicht selber denken wie ein Serienmörder? Man muss sich selber ja in gewisser Weise, ja, das wie so ein Schauspieler muss das ja auch tun. Ja, so muss das ein Autor auch können, dass man sich selber suggeriert, man müsste jetzt einfach mal versuchen, so zu denken.
Hast du eigentlich während deiner Recherche auch die Gelegenheit gehabt, mit ehemaligen Volkspolizisten zu reden?
Nein, hätte ich gerne gemacht, aber erfahrungsgemäß stellen sich diejenigen, die ich dann auch gerne gesprochen hätte, nämlich diejenigen, die keine so schönen Dinge gemacht haben. Also ich hätte zum Beispiel sehr gerne mit einem Grenzer gesprochen, der auch mal geschossen hätte, aber diese Menschen sind alle anonym geblieben, auch um sich selbst zu schützen, und die treten ja auch nicht in die Öffentlichkeit. Also das Problem habe ich ja auch schon in der Nazi-Zeit gehabt, dass ich nicht, ich habe so mit vielen verschiedenen, auch überzeugten Soldaten oder auch mal Parteiangehörigen gesprochen, aber so, dass man mal mit einem KZ-Wärter oder einem SS-Wachsoldaten sprechen konnte, das ist jetzt genauso nicht möglich gewesen, mit einem Volkspolizisten zu sprechen, der Jagd auf Flüchtlinge gemacht hat. Wie würde man da rankommen? Also erstmal privat schwer, weil die stellen sich nicht zur Verfügung und geben sich auch nicht zu erkennen, wenn sie ihren Familien überhaupt was erzählt haben. Und natürlich sind das auch nicht Menschen, die sich bei Zeitzeugenbörsen melden, weil sie darüber erzählen wollen. Also das heißt, die Bösewichte, die muss ich mir größtenteils selbst kreieren, so wie ich sie mir vorstelle. Aber es gibt ja Protokolle, auch die man lesen kann von Gerichtsverhandlungen, und dass man so ungefähr weiß, was da abgelaufen ist. Aber das ist ja, man kann natürlich auch nicht jeden Volkspolizisten unter Verdacht stellen, ja, aber es muss diese Menschen ja gegeben haben, auch von der Staatssicherheit, die eben die Lizenz zu töten hatten. Und wenn sich über dich noch jemand meldet und sein Gewissen erleichtern will, dann will ich das gerne noch machen. Dann würde ich auch noch eine Fortsetzung schreiben. Aber wie gesagt, es ist allgemein schon schwer, jetzt selbst auch schon zur DDR-Zeit noch Zeitzeugen zu finden. Das mit dem Zweiten Weltkrieg funktioniert leider gar nicht mehr. Die sind jetzt alle verstorben. Aber das wird rarer. Ja, auch die Leute, die in den Tunneln geflüchtet sind, die ich gesprochen habe, die gehen auch alle schon auf die 80 zu jetzt oder sind drüber, sodass es natürlich schwer ist. Und es wird dann auch umso schwerer, noch einen Volkspolizisten zu finden. Aber es war jetzt auch nicht unbedingt nötig. Viel wichtiger war es, mit den Mutigen zu sprechen. Ja, also Tunnel der Mutigen sind eben die Fluchthelfer. Und wenn ich nochmal einen Tunnel der Bösen schreiben sollte, dann bräuchte ich spätestens auch da Ansprechpartner.
Genau, und du hattest eben schon ein schönes Stichwort gegeben, nämlich halt die Fortsetzung. Und da hatte ich mir beim Lesen immer überlegt, also einmal fliehen ist ja das eine. Und dann gab es ja auch immer wieder Gerüchte halt so, dass Geflohene aus der DDR eben hier im Westen dann tragisch verunfallt sind. Wie wäre das denn für dich? Wäre das für dich ein Thema, was fortgesetzt werden sollte?
Ja, das klingt ja nach Spionage. Ne?
Genau.
Spionagezeit im Zeitalter des Kalten Krieges oder auch danach oder auch heute noch. Gibt es ja auch heute noch, dass Menschen in Deutschland umfallen, weil sie vergiftet wurden, weil sie irgendwas gemacht haben in irgendeinem nicht so fernen osteuropäischen Land von uns. Eine Fortsetzung jetzt da über einen speziellen Beschattungs- und Spionageroman ist wahrscheinlich für die Serie, die wir da gerade haben, ein bisschen zu abstrakt. Aber Spionage-Romane interessieren mich. Habe ich ja auch schon mal mit der Spionin der Charité, habe ich ja sogar schon mal einen geschrieben. Das ist eine spannende Geschichte. Natürlich alles, was mit Verschwörungen zu tun hat und Agenten und das ist alles spannend. Passt alles zum Krimi. Aber ich bin jetzt aber auch schon wirklich ziemlich ausgebucht die nächsten Jahre mit meinen Themen, so dass ich bin jetzt gerade mal in die True Crime Welt abgetaucht, habe gerade einen wahren Kriminalfall aus Panama mit einer anderen Kollegin bearbeitet, der gerade rausgekommen ist, verschollen in Panama, über einen wahren Kriminalfall, der sehr gut läuft. Dann kommt jetzt ein allgemeines Buch im Europa Verlag über die Faszination True Crime.
Wir kommen jetzt auch ein bisschen zum Ende unseres Interviews. Ich habe gesehen, halt in der Reihe Schicksalsmomente der Geschichte schreibst du noch einen Band. Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?
Ja, das kann ich schon, denn ich habe ihn schon fertig geschrieben. Also es dauert natürlich dann immer noch, bis im Lektorat gearbeitet wird. Aber natürlich kann ich dann jetzt nicht ins Detail gehen, denn das ist ja, wird ja dann erst später bekannt gegeben. Aber das ist wieder ein so historischer Moment, eine sehr, 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 sehr tragische Zeitspanne. Das sind die Luftangriffe auf Dresden vom 13. bis 15. Februar 1945. Da spielt mein Roman Drei Tage im Feuer, der eben auch eigentlich eine Liebesgeschichte erzählt zwischen einer Krankenschwester und einem Wehrmachtssoldaten, die sich kurz vor diesen Angriffen in Dresden kennenlernen, sich sogar auf der Frauenkirche noch verloben, vor dieser ersten verheerenden Nacht, sich dann da in diesem Feuer, in dieser Feuerhölle, kann man sagen, in dieser Apokalypse verlieren und versuchen wiederzufinden. Ist sehr schwerer Tobak, ist auch ein kontroverses Thema. Ich habe aber mit ganz, ganz vielen Zeitzeugen gesprochen, die diese Bombennächte von Dresden erlebt haben. Nicht nur für dieses Buch, sondern da habe ich mich schon länger mit beschäftigt und habe vieles gesammelt an Zeitzeugendokumentation, die ich da natürlich einbringen konnte, um diese zerstörte Stadt zu beschreiben, um die Situation der Menschen in der Stadt zu beschreiben. Natürlich aber auch da, weil es eine fiktive Geschichte ist unter wahren Begebenheiten, gibt es auch wieder sehr viele Wendungen, Spannungen und bildliche Erzählungen, sodass auch da vielleicht, wenn nicht jetzt schon angebissen wird aus Hollywood, für diesen Film, ne, warum nicht auch mal Dresden zeigen in Amerika.
Genau, also lesen werde ich es auf jeden Fall, hört sich wirklich spannend an.
Wir können noch drüber sprechen, wenn es raus ist.
Bestimmt, komme ich wieder auf dich zu. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über Tunnel der Mutigen zu sprechen. Das war wirklich interessant, aufschlussreich und also ich kann es euch echt empfehlen.
Ja, danke Heike, ich kann es auch empfehlen und grüße alle Hörer und Hörerinnen.
Ja, vielen Dank. Am 9. November 1989 fiel die Mauer und ermöglichte allen den Grenzübertritt. Seit dem 3. Oktober des Folgejahres gibt es eben auch diese Grenze nicht mehr. Dennoch werden die mutigen Fluchthelfer sicher noch lange im Gedächtnis von vielen bleiben. Der Roman Tunnel der Mutigen von Christian Hardinghaus ist in der Serie Schicksalsmomente der Geschichte im Piper Verlag erschienen. Die vollständige Rezension lest ihr natürlich auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.